Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher. Und jetzt ist wieder gut, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, denn beim Lesen geht das ja einfach über die Köpfe hinweg. Ich merke das selbst, wenn ich irgendwo im Gottesdienst bin, wie man oft bei so einem Brieftext gar nicht richtig das fassen kann. Ich versuche das dann manchmal schon beim Gottesdienst, dass man nur einen Vers rausgreift oder dann etwas besonders unterstreicht, aber es ist dann immer schade, wenn man nicht so alles ausleuchten kann. Zuerst der Briefkopf also, der Anfang dieses Briefes, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem Herrn und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. In den letzten Jahren ist interessant gewesen, unter den bibeltreuen Christen ist eine Diskussion immer heftiger geworden. Wie sieht die richtige Gemeinde aus? Da war der Wunsch, wenn ich schon Gott diene, dann möchte ich auch in einer richtigen Gemeinde sein. Es war also gemeint, ich will nicht länger Missstände mittragen, ob das nun Bibelkritik ist oder Unglauben oder vielleicht Gleichgültigkeit oder auch Leugnung großer biblischer Wahrheiten. Und das ist eine Sache, die viele junge Menschen ganz stark bewegt. Sie haben ja auch schon gemerkt, dass sich junge Menschen dann absetzen und sagen, wir gründen eine andere Gemeinde. Es gibt viele dieser freien Gemeinden heute. Theoretisch ist eigentlich nichts dagegen einzusetzen, wenn man mal vom Konkurrenzneid absieht. Bloß täuscht man sich. Mir erzählte neulich ein Leiter vom Württembergischen Brüderbund, der sei in einer solchen charismatischen, neues freien Gemeinde, was nicht charismatisch ist gewesen, und sagt, da sind sie zusammengekommen, sagt jetzt, wer fängt an? Was machen wir heute? Welches Lied hat überhaupt keiner sich vorbereitet gehabt? Dann machst du Predigt und dann mach ich. Und ging also alles. Das kann auch sein, dass man das sehr schnell genug hat. Wir leiden, also ich persönlich leide immer an starren Ordnungen sehr, aber man muss aufpassen, dass man immer nicht zu arg im Wechselspiel hin und her geht. Und deshalb meine ich, es wird sich viel nach einiger Zeit immer wieder einpendeln. Es gibt Gemeinden, die vor 20 Jahren entstanden sind. Ich denke auch etwa die Ortsgemeinde in Pliningen, die gesagt hat, wir sind die richtige Gemeinde von Stuttgart, die ist jetzt in ganz tiefen Spaltungen weit zerfallen und hat sich wieder schon noch ein kleiner Kern übrig geblieben. Also das muss man immer auf die Länge der Zeit betrachten, Gemeinde, was die Organisation angeht. Und Sie wissen, dass ich auch gar kein Hehl draus mache, dass mich manches, was in unserer Kirche menschlich ist, auch offen so anspreche. Aber dürfen nicht vergessen, wir selber sind ja solche Menschen mit solchen Fehlern drin und deshalb muss es sich zuerst gegen uns in der Kritik richten, dass die Reform bei uns ansetzen muss. Aber jetzt interessiert es uns, wie war es denn in der ersten Christenheit? Da war überhaupt keine Gemeindeform da. Es wurde auch kein Modell gemacht, sondern es war einfach so, da waren gläubige Leute, die sich zusammen gefunden haben und diese gläubigen Leute waren eine Gemeinschaft und sehen Sie, darum geht es. Und wir freuen uns so, dass das möglich ist, auch in der traditionellen Form unserer Volkskirche möchte jedem immer Mut machen, in dieser bestehenden Organisation genau das Neutestamentliche zu verwirklichen, nämlich eine Schar, eine Gruppe, eine Gemeinschaft von Gläubigen, die miteinander verbunden ist. Paulus selber hat das Team sehr hoch geschätzt. Sie sehen oben im ersten Vers Paulus und Silvanus und Timotheus. Es gibt kein Christentum ohne Gemeinschaft. Wenn ich immer wieder Sie bitte, Sie sollen da grüßen im Gottesdienst, kein Tick, ohne Gemeinschaft geht es nicht. Und es ist schlimm, wie viele Leute völlig vereinzelt sind. Ich habe jetzt erst in der vergangenen Woche die Grafikerin, die früher im Hensler Verlag war, die Heide Schnorr von Karolsfeld, bewusst gesehen. Die war oft in unserem Gottesdienst. Ich habe nie einen Satz mit ihr gesprochen. Ich kenne viele Leute, auch oft im Gottesdienst überhaupt nicht. Da prägt sich niemals Gesicht an und muss irgendwo gucken, wo ist meine Gemeinschaft? Irgendwo, dass ich sage, ich bin in einer Gruppe, ich schließe mich an, ich rede mit anderen, weil Gott durch die Gemeinschaft uns immer beschenkt. Sie werden das merken, wenn ein anderer mit Ihnen betet, wenn Sie mit einem anderen beten, wenn Sie einem anderen helfen. Wir sind eben ein lebendiger Organismus, der ineinander greift und das ist so wichtig. Keiner kann das allein. Und da merkt man erst, was eine Gemeinde bedeutet. Und wenn es nur so ein Bibelstündchen war, wie ich heute Mittag mit unserer älteren Generation gemacht habe, was waren wir? Neun Leute, ein Mann, acht Frauen, war herrlich. Ich habe mich richtig gefreut an diesen Menschen. Und wenn man da miteinander reden kann über seinen Glauben, ist doch herrlich. War eine Stärke und eine Mutigung. Und er sagte so, Frau, ach, das freue ich mich schon wieder aufs nächste Mal. Ist doch so schön. Wenn Gemeinschaft was ist, da wird man erwartet, da hat man jemand. Und da möchte ich Sie drängen. Wir können Gemeinschaft nicht aufzwingen, sondern Sie dürfen sich nicht länger entziehen. Dann sagen Sie, ich schließe mich jetzt hier an und ich gehe dorthin und nehme die Einladung an oder auf eine Freizeit oder bin dabei oder kümmere mich jetzt und guck mal, wo ist jemand, der mich braucht und bringe meine Gaben ein. Und das nochmal, Gemeinschaft ist möglich im biblischen Sinn, gerade in unserer Volkskirche. Ich bin so froh über die Freiheit, die wir haben, das wirklich im biblischen Sinn so zu gestalten. Und darum ist das für mich nie eine Frage, dass ich natürlich aus vollem Herzen, trotz mancher kritischer Worte, dieser Volkskirche diene und dort treu bin. Und zwar, was ist der wichtigste Punkt, den Paulus in der Gemeinde rühmt? Thessalonich? Er sagt, Vers 9, Sie haben eine Bekehrung erlebt. Jetzt sind viele ganz verlegen und sagen, die habe ich eigentlich noch nie erlebt. Das muss man gar nicht so verstehen, wie Sie es meinen. Steht nirgendwo in der Bibel, dass man es nach dem Muster macht, wie es manche Christen verstehen. Das mag so sein, da hat Gott ganz verschiedene Arten. Das Entscheidende bei der Bekehrung ist nicht der Zeitpunkt, den ich nennen kann, sondern das Entscheidende ist die Wende. Also Bekehrung heißt eine Kehre machen, das ist das Entscheidende. Eine Kehre machen. Und da gibt es ganz verschiedene Wege. Das einer sagt, bei mir war es ein längerer Prozess. Aber am Ende dieser Kehre muss man sagen, früher lief ich in die Richtung und heute laufe ich in die Richtung. Man muss am Ende sagen können, es ist eine neue Richtung eingeschlagen. Und wer das nicht hat, dem fehlt was. Dieses Wort ist nicht von irgendwelchen frommen Spinnern erfunden worden, sondern war das wichtigste Wort der Predigt Jesu. Das Wort, das hier steht, im Griechischen oder im Hebräischen oder Aramäischen, das gleiche Wort, das hier mit Bekehrung übersetzt ist, ist das Wort, das Jesus immer gebraucht, wenn er von der Buße tun sprach. Und bei Buße ist genau das gleiche gemeint. Bei Buße meine wir immer, wir könnten was bezahlen und was wieder gut machen. Das ist gar nicht gemeint, denn das geht ja gar nicht. Wie soll denn das möglich sein? Buße tun heißt eine Wendung machen. Und Jesus war das Wichtige, ihm ist eine totale Wende machen, das Steuer herumreißen und in die neue Richtung gehen. Gemeinde ist eine Schar von Menschen, die eine Wende erlebten, die eine Wende gemacht haben in ihrem Leben. Die liefen früher in eine Richtung und haben dann gesagt, nein, in eine andere. Und übrigens, das müssen alle machen, die Kinder auch aus frommem Hause, müssen das selber ergreifen, müssen den Weg finden, den sie gehen. Und darum ist uns das Wort so wichtig. Bekehrung, eine Umkehr machen, wie Sie es nun nennen, wir könnten über das Wort gerne Wir könnten über das Wort gerne streiten. Ich hatte so eine liebe Patentante, Ich habe es Ihnen, glaube ich, schon mal erzählt, und die hat dann gleich nach meiner Investiturpredigt im Jahr 1971 hier gesagt, also wäre schon wieder so schlecht geworden, wenn man da das Lied gesungen hat, vom Übergeben, da muss ich immer an die Reling denken und an das Spucken auf dem Schiff. Es gibt Leute, die hören sich ihre Fantasie mit allem Möglichen bedreckt, wenn das Wort Bekehrung kommt oder ich muss mich Jesus übergeben oder sowas. Das ist vom Teufel. Die Sache ist so wichtig. Es war immer so, hat mir gut getan, dass ich auch in der eigenen Familie dann so eine Patentante gehabt habe, die mir immer die ihre Allergie gehabt hat. Die hat eben einen frommen Vater gehabt und das hat sie eben lebenslang nie verwunden und hat immer genau an dieser Stelle gelitten. Aber es ist biblisch. Sie können es nennen, wie Sie es wollen. Sie müssen eine Wende vollziehen. Und das wollen wir nicht verschweigen und wir bedauern, dass es oft verschwiegen wird und oft so gemacht wird, als ob man durch die Mitgliedschaft Christ wird. Das stimmt nicht. Man muss das in seinem Leben ganz bewusst sich klar machen, welche Richtung will ich, und zwar bekehrt zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Ich möchte mit meinem Leben Gott dienen. Dem lebendigen Gott, der sich offenbart hat, der soll mein Herr sein. Jetzt, ich hole noch mal aus, damit wir es mal interessanter machen von der anderen Seite her. Also, ganz gefährlich ist, wenn man Menschen ändern will. Ich setze nochmal ganz neu ein. Also, wo ist meine liebe Tochter Annegret, die ist heute unter uns. Dahinter sitzt sie ganz lieb und brav. Also, die ist gerade bei uns und ihr Mann macht einen Kurs und so weiter. Wenn ich meine Tochter verändern wollte, während die jetzt 14 Tage bei uns wohnen, das wäre ein Verbrechen. Weil ich irgendwie sage, das gefällt mir nicht. Irgendwas, wie die sich frisiert oder wie die sich benimmt. Menschen zu verändern ist was ganz Heikles. Sie wissen, wie das in Ehen sein kann. Wenn die Frau sagt, mein Mann möchte ich was abgewöhnen. Das ist so furchtbar. Ich bitte Sie, seien Sie vorsichtig. Wenn Sie meinen, Sie könnten mit Ihren Erziehungsmaßnahmen was erreichen, Sie können nur eins erreichen, die Hölle auf Erden. Es geht nicht. Es geht nicht. Was Sie können, ist, dass ein Mensch zu einer Einsicht kommt. Vielleicht gibt es mal eine Stunde, wo ein anderer geht auf Sie zu und Sie können was sagen. Aber wenn Sie sagen, ich möchte Menschen verändern durch meine Methode, da denkt er immer wie mit dem Stemmeisen. Ich will rangehen und ich will das erzwingen. Wie viele Eltern haben ihre Kinder zerbrochen? Gell, wenn Eltern angefangen haben, bloß weil einer Linkshänder war und verlangt haben, muss rechts schreiben. Meine Mutter hat es auch bis zum Lebensende nicht begriffen. Die hat immer gedacht, ich muss das doch noch mit Zwang irgendwo ausnehmen, wenn sie es irgendwo beobachtet hat. Das war so alte Schule früher. Heute hat man ja gelernt, da muss man vorsichtig sein. Also jeder Mensch hat ja so viele Eigenheiten. Und besonders schwierig ist, wenn wir merken, das sind Dinge, die sind ganz tief in einem Menschen verankert. Und mit Gewalt kann man wenig. Es ist ja schon die Frage, ob man es aus den Kleinkindern wirklich rauskriegen. Veränderung zu wollen ist ganz arg schwer. Und wenn man das mit Druck macht und mit Autorität und jetzt auch etwa in ihren menschlichen Beziehungen, ist ganz arg schwierig. Ist genauso schwierig, wenn Kinder ihre Eltern verändern wollen. Jetzt gibt's nur das, dass Gott Menschen verändert. Und das gibt's. Und zwar total. Wenn Gott das macht, und das ist natürlich ein Wunsch, wenn Gott das fertig bringt, dass er einen Menschen herausholt und prägt. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass diese Bekehrung nicht eine Masche ist, wie wir einen Menschen religiös im Zaum haben und dann zu was zwingen, sondern wirklich ein geistlicher Prozess, wo Gott einen Menschen zu sich hinzieht. Und wenn man das so sieht, wie Menschen durch ihre Bekehrung, durch ihre Hinwendung zu Gott neu geworden sind, das sind harte, brutale Menschen plötzlich liebenswürdig geworden. Man hat immer noch gemerkt, das Alte, nicht das ist ja klar, das hängt ja wie eine Schale, eine Eierschale noch an einem dran, aber das ist doch was Neues, wie im Frühling, da kommen die ersten Knospen raus und das dauert auch eine gewisse Zeit, wenn das neue Leben von innen anfängt und Gott ist der, der uns im Wesen verändern kann. Darum ist diese Bekehrung so wunderbar. Für einen Menschen beten ist herrlich. Oder mit Liebe ihn tragen, bis er selber merkt, dass da was nicht richtig ist. Aber mit Zwang, es ist nicht bloß bei Ihnen so, es geht nirgendwo. Dass das klar ist, was Bekehrung heißt, das macht Gott einen Prozess in unserem Leben, wie er uns verändert und neu macht. Und was ist jetzt der entscheidende Weg der Bekehrung? Weg von den Abgöttern. Bei Ihnen steht wahrscheinlich Götzen noch. Bei alten Luther. Vers 9. Bekehrt zu Gott von den Abgöttern. Also ein anderes Wort von Götzen oder Abgöttern sind Idole. Nicht? Von den Idolen, von den Bildern. Ich kann nicht alles als ein Götzenbild bezeichnen, aber es gibt sehr, sehr viele Götzenbilder. Und das, was uns auch immer wieder heute so wichtig ist, was ist das Bild, das Götzenbild? In unserer Zeit ist das Götzenbild sicher, das uns alle prägt. Der Mensch kann es alles machen. Er wird die Zukunft der Welt meistern. War mir so interessant, der Zeitung, wo da drin stand, dass da so ein Missionar, ein Pfarrer irgendwo aus Kigali zurückkam und sagt, er müsse jetzt auch fragen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich würde immer meinen, ich wundere mich, dass der moderne Mensch nicht sagt, wie unheimlich notvoll gefangen im Bösen ist der Mensch. Also wenn ich das immer sehe in Bosnien, sage ich, gibt es das, dass in, ich bin doch auch Mensch, in meinem Herzen das alles schlummert. Und es muss nur geweckt werden und es muss die Situation kommen, dann bricht diese unheimliche Leidenschaft aus einem Menschen heraus. Ist doch unheimlich. Und das leugnet der moderne Mensch, er macht, es fehlt mir nicht viel zum Guten. Und das auch in unserer deutschen Geschichte, sind ja die unheimlichen Dinge geschehen. Von ganz friedliebenden Leuten. Also wissen Sie, das ist heute dieses Traumbild, der Mensch ist gut, er kann sich selber veredeln, wir schaffen eine neue Welt, das lebt ja immer noch. Und dabei ist eine Welt, die wie ein Pulverfass ist. Und das Schlimmste, was ich befürchte, wenn dieser Nationalismus weitergeht, was wir erst in 10 Jahren haben, in vielen Teilen auch Europas, wenn das gar nicht gestoppt werden. Aber wir sind jetzt nicht zum Politisieren da, sondern der Mensch ist uns so unheimlich. Und da lebt der Traum, der muss den Menschen nur erziehen. Wir sind noch ratlos in allem. Da ist doch der Schlagerstar Kurt Cobain, hat sich das Leben genommen. Mit 27 Jahren mit der Schrotflinte in den Kopf geschossen. Sein letzter Song war Ich hasse mich und liebe das Sterben, oder wie hieß es? Ich hasse mich und, ja. Der war so beliebt, dass in Amerika Telefone eingerichtet werden, um die Teenager und die Anhänger zu trösten, wo die ihren Schmerz austauschen konnten. Das ihr Idol, der vollgepumpt war mit Heroin. Das ist das Bild, das Idol von jungen Leuten, die sonst nichts mehr finden. Unsere Idole sprechen junge Leute nimmer an, das ist furchtbar. Seine Frau, Mutter eines 18 Monate alten Kindes, hat, als sie die Todesnachricht gehörte, sich bloß so mit Heroin vollgepumpt, bis sie auch bewusstlos war. Jetzt muss man sagen, das arme Kind mit 18 Monaten. Das ist ein Idol, eine der bewundertsten, verehrtesten, an der Wand aufgehängtesten Bilder junger Leute. Jetzt, was sind bei uns diese Leitbilder, wo wir haben? Es ist immer sehr leicht zu sagen, was ist mit unserer Jugend los? Es ist ja immer schwer, dass wir unsere Leitbilder nicht machen können. Ich treffe Alte an, die haben vor dem Sterben die einzige Sorge, wer macht meine Kehrwoche? Ne? Oder dann sagen sie, haben sie mir niemanden, der mir beim Putzen hilft, und sagen, bei Ihnen will ich auch nicht putzen. Denn wenn da einer putzen täte, selbst Sie putzen würden, Sie sind genau, die würden noch hinstehen mit dem Besen, sagen, dahinter gehe sie nochmal runter hinter den Schrank und putze nochmal. Also es gibt so viele Leute, die haben ihr Idol irgendwo, ich weiß nicht, wo ihr Idol liegt. Für was leben Sie? Was ist Ihr Lebensziel? Ist es nur Ihr Ich, für das Sie leben? Und das Tolle ist, wenn Menschen bekehrt werden zu dienen dem lebendigen Gott und sagen, ich lebe für den lebendigen Gott. Und dem diene ich mit Leib und Seele, herumgeholt und in ihrem ganzen Leben sagen, das ist nur das eine, wie kann ich meine Lebenstage füllen mit meinen Gaben, Gott zu dienen und etwas zu sein, zu seinem Lobe und zu seiner Herrlichkeit. Zu dienen dem lebendigen Gott. Das ist eine Gemeinde. Das sind Leute beieinander, die das als oberstes Ziel haben, sagen, ich möchte Gott dienen. Ich komme her, ich habe in meinem Leben auch oft bloß nur für mich gelebt, ich habe meine Eigenheiten gehabt, jetzt will ich Gott dienen. Und was ist das Kennzeichen einer solchen Gemeinde? Vers 7, sie ist ein Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Die anderen Leute sagen, guck mal, da lebt etwas, da geht was aus, das gibt ein Echo, das ist schön, wenn man davon redet. Ich denke aber auch noch im Vers 3, dass aus der Gemeinde kleine Zeichen auch sichtbar sind. Wissen Sie, die Schönheit einer Gemeinde kann man erst mal in der Ewigkeit sehen. Wie das ist, wenn die Gemeinschaft vollkommen ist. In dieser Welt ärgert man sich manchmal auch aneinander. Da gibt es auch Streit und Zank auch unter gläubigen Christen. So schlimm, die zanken sich da gerade um den Gemeindetag in Siegen, weil da irgendein Fallschirmspringer, glaub, kommt und Damenfußball und das ist ja so sündig. Also, wissen Sie, manchmal kann man sich in den Christen auch kaputt lachen. Da müssen Sie Humor behalten. Was denken Sie, was im Himmel gelacht wird über unsere blödsinnige Ansichten manchmal? Ich bin ganz überzeugt, dass das ein Jesustag wird. Aber unsere jungen Leute wollen auch ein bisschen Leben haben und was nicht böse ist, darf man auch genießen. Das kann man sich auch im Klosterklee einmauern lassen, das ist natürlich auch möglich. Man muss auch nicht zum Friseur gehen und so, das ist auch nicht nötig. Es gibt so Leute, die sind leben von der Askese, aber ich möchte jetzt nicht in den Streit eingreifen. Nur, ich wollte sagen, es gibt unter Christen immer wieder komische Sachen und da dürfen sie sich bloß nicht so drin erbittern, sondern wissen und sagen, es gibt wichtige und es gibt unwichtige Dinge im Leben und da darf in solchen anderen Dingen jeder seiner Meinung gewiss sein. Aber es gibt Zeichen der Gemeinde, die gehören doch dazu. Etwas muss man von einer Gemeinde sehen. Ich sage nochmal, die endgültige Schönheit wird man erstmal im Himmel sehen. Wenn wir eine Gemeinde sind, der Leib Christi, aus all den verschiedenen Gruppen kommen wir zusammen, aus den Völkern und Nationen, dort gibt es erst im Himmel die richtige multikulturelle Gesellschaft. Das klappt ja in dieser Welt leider auch noch nicht. Ich möchte da gar nicht dafür und dagegen reden und dafür reden oder was, sondern es ist einfach so, dass wir unsere Meinungen haben, so wie junge Leute gerne unter jungen Leuten sind, oft Schwierigkeiten haben, die Generationen zu überbrücken und so. Wir sind eben Menschen, die immer auch in ihren Volksgruppen leben und unser Empfinden haben. Aber die Kennzeichen der Gemeinde sind im Vers 3 genannt. Euer Werk im Glauben. Euer Werk im Glauben. Sie packen etwas an. Was packen Sie im Glauben an? Was ist Ihr Werk im Glauben? Dass Sie sagen, ich möchte jetzt selber mich bemühen, ich möchte einem Menschen Christus bringen, ich möchte mich um einen Kranken kümmern, ich möchte ein Stück was tun, was wirken im Glauben. Wo Sie sagen, das traue ich mir einfach jetzt zu, fange einen Hauskreis an, oder ich lade ein paar Kinder in der Nachbarschaft ein und erzähle denen eine biblische Geschichte. Da zittern sie vorher. Ich habe am Sonntag nach dem Abendgottesdienst so junge Leute gesagt, ich hoffe nie, das zu verlieren, dass ich vor jeder Predigt oder Verkündigung unheimliche Angst habe. Es hat einen jungen Leute gesagt, ihm sei so Angst, wenn er da Zeugnis geben. Ich sage, das ist bei mir jedes Mal, hoffentlich. Wenn wir das so tun, wie wenn es Routine wäre, wäre schlimm. Und das wird auch mit allen Diensten so sein, die wir machen. Aber unser Werk im Glauben, da ist was, wo was gewagt wird, was man nicht erwarten kann, was Neues. Eure Arbeit in der Liebe, schaffen ist schön. Auch Liebe erfordert Arbeit, einen Brief zu schreiben, einen Besuch zu machen, sich um jemanden zu kümmern und zu sagen, wo ist jemand, der mich braucht? Wo kann ich da vielleicht einer überlasteten Mutter beistehen oder wo kann ich da mich um einen Kollegen kümmern, der vielleicht in einer großen Not ist? Ist da jemand um mich her, der mich braucht? Arbeit in der Liebe und die Geduld in der Hoffnung, dass man warten kann, bis Jesus die Lösung bringt. Deshalb ist es nicht sehr schnell, was geschieht. Das ist so ein Kennzeichen der Gemeinde. Und wie geschieht das alles? Wie wird eine Gemeinde neu? Wie wird eine Gemeinde lebendig? Sie überlegen sich vielleicht und sagen, ja, ich sehe jetzt auch so viel, ich kenne Gemeinden, da ist mir es gar nicht wohl, da ist gar nicht viel los. Sie können hingehen an jeden Platz, wo Sie wollen. Und das trifft jetzt auf die ganze Welt zu. Wenn Sie anfangen, das Wort, das Evangelium von Jesus zu lesen, mit anderen darüber zu reden, wird Gemeinde automatisch werden. Woher ich das weiß? Weil Jesus von einem Samenkorn sprach, das ausgeworfen wird. Das Samenkorn ist das Wort Gottes. Und das braucht Zeit. Wenn Sie sagen, ich will Jugendarbeit aufbauen, das kann vielleicht 6, 8 Jahre
dauern, bis die ersten Mitarbeiter da sind, bis die eine gewisse Erfahrung haben und geschult, braucht Zeit. Aber da wird nichts vergeblich sein. Und wenn Sie anfangen, das wird durch das Wort geschehen. Da steht er im Vers 5, unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch. Die Predigt des Evangeliums, die gute Nachricht von der Liebe Jesu, von seiner Erlösung, von seiner Vergebung. Das war früher genauso schwierig zum Verstehen für die Menschen. Das ist ja heute die Hauptfrage. Wie können das die Menschen verstehen? Niemand kann es verstehen. Kann es nur durch den Heiligen Geist verstehen. Und über den können wir nicht kommandieren. Es gibt ja manche Ansichten heute, die sagen, wenn wir 3 Nächte durchbeten, dann können wir den Heiligen Geist zwingen. Können sie nicht. Können überhaupt nichts verzwingen. Wir sind ja beim Beten die Bittenden. Und das ist Gottes souveräne Freiheit, wie er das tut. Gott beschämt uns oft, aber wir sind nicht die Macher. Aber die Predigt des Evangeliums, die wirkt. Seien Sie auch nicht enttäuscht, Sie laden mal jemand ein und dann kommt er raus und sagt, ach, das hat mich furchtbar aufgeregt, der schreit da vorne immer so oder so. Sagen Sie, jetzt habe ich den mühsam hergeschleppt, das war alles umsonst. Sagen Sie das nicht. Vielleicht geht 20 Jahre später doch noch ein Wort auf. Es dauert ja manchmal lange und dann geht etwas mit uns um. Das Wort des Evangeliums ist nie umsonst. Und deshalb ist es so schön, was wir einpflanzen können, auch bei Kindern, was wir weitergeben. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gemeinde in der Mitte ihrer Arbeit am Wort ist, am Bibelwort, das Bibelwort liest, dass sie selber Zeit haben am Wort. Da reift auch ihr eigenes Leben. Ich singe so gern dieses Lied, Treue Heiland, wir sind hier, von dem Zeller, der dein Beugen in dem Schloss gewirkt hat, am Rhein bei Basel. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es Neuen schafft, Kranke macht, genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahre in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Das tut auch Ihnen gut, auch Ihren kranken Nerven, Ihrer seelischen Belastung. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es kann nicht, braucht nicht alles zu heilen, aber ein ganz wichtiges Medikament ist das Wort. Das wissen Sie, wie das uns oft aus der Dunkelheit, aus der Traurigkeit herausholt, wie wir erquickt werden. Und auch wenn Sie einmal nicht mehr weiter wissen, lesen Sie das Wort. Und das Wort schafft in uns. Der Petrus sagt mal in seinem Brief, das sei ein göttlicher Samen. Da wird die göttliche Natur uns eingegeben, durchs Wort. Das ist uns so wichtig, das Bibellesen. Denn das Bibelwort ist eben nicht Menschenwort. Das ist ja heute so tragisch, dass bei vielen in der evangelischen Kirche, aber auch in der katholischen Kirche, das Bibelwort nur noch so wie menschliche Meinung ist irgendwie. Das ist nicht wahr. Dieses Bibelwort hat dieses Geheimnis, das es Glauben schafft. Das kann man in unserer Zeit ja sehen. Und weltweit, in allen Kulturen und Völkern. Und hat einen Zugang zu jedem Menschen, ob das Japaner oder Chinesen sind, weil es für alle da ist, weil Gott der Herr aller Menschen ist. Aber darum auch für uns. Und das war damals, es war das Wort, aber gleichzeitig ist es ein kräftiges Wort, das unser Leben verändert, das uns bekehrt, das unsere Gedanken neu ausrichtet und der Heilige Geist ist in diesem Wort. Also das ist auch heute wieder ganz wichtig zu betonen. Wie empfange ich den Heiligen Geist? Durch das Wort. Das ist ein Geheimnis und das können Sie Ihnen an vielen Stellen der Bibel sagen, dass der Heilige Geist an dieses Wort gebunden ist. Viele andere meinen, das seien Handlungen oder seien bestimmte Evangelisten gebunden. Das stimmt nicht. Das redet die Bibel nicht davon. Prüfen Sie es in der Bibel. Der Heilige Geist ist immer an diesem Wort gebunden, das Gott gibt. Da fiel der Heilige Geist auf sie, da sie das Wort hörten. Durch das Hören und der Heilige Geist, der wirkt zuerst nicht durch das Außergewöhnliche, sondern auch durch das Natürliche, dass ich es verstehen kann, dass ich Christus erkenne, ihn als einen Herrn nennen kann. Niemand kann das ohne durch den Heiligen Geist. Also, ja, der ist der Herr, dass ich glauben kann. Das ist die Wirkung, dass ich Christus verstehe, ihm glauben kann. Und in großer Gewissheit. Er macht uns gewiss und darin merken wir auch das Wunder, dass ich nicht mehr im Zweifel bleibe, sondern gewiss sein kann. Das gehört zu einer Gemeinde. Und wir lassen uns das nicht rauben, dass gewisser Glaube Grundbestandteil unserer christlichen Jesus-Nachfolge ist. Gewiss. Ganz gewiss. Sind Sie gewiss? Ja, ich bin gewiss. Der Geist Gottes macht mich gewiss. Römer 8, ich bin gewiss. Nichts kann mich mehr von Jesus trennen. Der Heilige Geist will mir das Wort so erklären und der Geist ist immer beim Wort da. Und das ist so wichtig. Das hängt zusammen. Ich habe aber manche Sorge, wenn das gelöst wird und nicht in Träumen oder in unbiblischen Dingen. In biblischem Wort wird uns der Geist geschenkt. Aber wenn das mal nötig wäre, machen wir eine ganze Bibeltraining und erklären das wieder. Wir haben ja früher immer auch noch bei Fritz Grünzweig, der uns als hier drei Abende gehalten hat, so unvergesslich über die Gabe des Heiligen Geistes. Was sagt die Bibel darüber? Und jetzt ist noch schön, wie Paulus für diese Gemeinde betet. Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Das Danken im Gebet, machen Sie das auch. Da lebt man wieder auf, danken. Und danken Sie doch für die vielen, die Sie kennen. Unser Karl Frank, der ist so krank, der hat früher immer so schön gesagt, ich mache da eine ganze Rundreise durch die Gemeinde morgens in meinem Gebet. Schön. Da suche ich alle und rede mit Ihnen, mit Gott über alle, die ich kenne in der Gemeinde. So schön. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Freuen wir uns aneinander. Bei uns ist es ja so Gefahr in der Kirche, wenn so viele sind, das ist ein Publikum. Nein, wir wollen eine Gemeinschaft sein, uns aneinander freuen und sagen, wir treffen uns und wir gehen aufeinander zu und wir gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott an eure Arbeit. Ohne Unterlass. Es war ein ganzes Fühlen des Apostels mit den Thessalonichern. Wir kennen ja die Entstehung der Gemeinde, das hätte ich am Anfang bringen können, aber es ist jetzt nicht schlecht. In Apostelgeschichte 17 ist erzählt, es gab eine große Unruhe. Saloniki, da steht da immer am Stand früher am Orientexpress dran, Saloniki, Athen, Mazedonien, wo also jetzt die großen Unruhen sind in Griechenland, weil das andere Mazedonien sich in Jugoslawien abgespalten hat. Saloniki ist eine große Stadt heute, gibt lebendige Christengemeinden, evangelische Gemeinden in Thessaloniki. Es war damals, als Paulus hinkam, ein großer Aufruhr, die den Weltkreis erregen. Warum die Leute sich so aufgeregt haben? Damals gab es doch in der griechischen Welt so unheimlich viel Meinungen. Wo das Evangelium in der Kraft wirkt, gibt es Unruhe. Lassen Sie sich nie verwirren. Deshalb denke ich das auch so, wenn da alles jetzt immer so menschliche Spannungen oft sind. Es sind natürlich oft auch Tricks vom Teufel, ein bisschen Unruhe zu machen. In Thessalonich war das so. Und der Paulus sagt, das war gerade gut, dass ihr dieses Wort, das habe ich noch vergessen, Vers 6, aufgenommen habt in großer Bedrängnis. Denn das ist oft so, dass wir erst das Wort richtig aufnehmen können, wenn wir in der Presse sind, eingezwängt, in der Not. Und weil es gleich Widerspruch war, ist es das Beste. Wir haben am letzten Freitag da unten Besprechung gehabt, es war so ein Beirat von unseren christlichen Fachkräften, und da war der Erwin Damsohn dabei, von Licht im Osten, und hat gesagt, die Gemeinde in China ist gewachsen, ich habe es, glaube ich, in der Predigt auch mal gesagt, so 50 oder 60 Millionen, ohne dass sie irgendeine Hilfe vom Ausland bekommen hat. In der schlimmsten Verfolgung. Das ist ein Zeichen, wie Gott die entscheidenden Sachen macht, nicht wir mit unserer Hilfe. Ist immer gut, wenn man auch wieder dran denkt. Als die Missionare China verlassen haben und die Verfolgung begann, gab es in China katholische und evangelische zusammen keine 1 Million. Und heute spricht man von 70 Millionen. Ist geworden ohne menschliches Zutun. Und das ist immer wieder wichtig, dass die Bedrängnis gar nicht schlecht ist. Das ist auch wichtig, wenn wir etwa im Leiden sind oder Probleme haben, Nöte haben, in Engpässen sind. Da will Gott umso mehr in uns wirken. Und wir werden sein Wort erst neu verstehen. Da werden sie begierig das Wort hören und lesen, das war für die Gemeinde von Mazedonien, von Thessaloniki, von Saloniki das Entscheidende. Wenn Sie mal im Urlaub dorthin kommen nach Griechenland, dann besuchen Sie die Gemeinde. Ich kann Ihnen auch noch die Adresse geben. Wir haben einer Gemeinde einmal geholfen zu ihrem Saal in einer der Hauptstraßen. Es gibt auch ein evangelisches Krankenhaus. Ganz lebendige Gemeinden gibt es dort in Saloniki heute, auch wenn sie noch so klein eine Gemeinde sind. Es hat einige sogar mit mehreren hundert. Aber es ist dann schön, wenn Sie am Sonntag teilnehmen und die freuen sich sehr. Es gibt sogar solche, die auch ins Deutsche das übersetzen können. Und wir freuen uns, dass das bis in unsere Tage weiterging. Denn Mir ist manchmal, das darf ich auch sagen, etwas unheimlich vor diesen orthodoxen Kirchen. Das merken wir auch immer bei den serbischen Auftritten der Würdenträger. In ganz Russland ist im Moment wieder eine ganz starke Ablehnung aller Evangelisierung. Auch in Griechenland, die orthodoxe Kirche, die oft tot ist und sehr erstarrt ist, wehrt sich gegen die Kraft des Wortes Gottes. Und das ist das Allerschlimmste, wenn eine Kirche noch weiß um ihr Erbe, aber die Kraft des Wortes Gottes einpackt. Wissen Sie, da ist die Bibel zwar noch da, aber die ist lauter zugänglich mit lauter Goldbrokat. Und das ist in eine Zeremonie in Weihrauch eingehüllt. Und das Wort will wirken und das Wort will unsere Herzen verändern. Und ich habe den letzten Vers nicht mehr ausgelegt, dass unsere Zukunft ist, dass wir auf die Wiederkunft Jesu warten. Dort wird es sichtbar so sein. Und, was Paulus nie verschwiegen hat, doch Zorn Gottes, das Gericht. An der Stelle kommt die letzte Klarheit, was es heißt, Christ zu sein. Das muss in unserem Leben geklärt sein. Wie ich den Zorn Gottes überwinden kann, durch Versöhnung, durch Vergebung Jesu, dass ich frei werde. So,